Ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Heute Morgen wollen wir auf das Wort Gottes hören. Und bevor wir das machen, würde ich gerne noch zu Beginn beten und ich möchte alle bitten, denen das möglich ist, dazu aufzustehen. Danke, allmächtiger Vater, dafür, dass wir dein Wort haben, dein lebendiges Wort. Danke dafür, dass du durch dein Wort auch nach so vielen Jahren noch zu uns sprichst, dass es ein lebendiges Wort ist, was zu jeder Zeit gültig ist und durch das du dich offenbart hast, das von dir zeugt. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns deinen Geist schenkst, damit wir verstehen und erkennen können, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte uns zunächst den Text vorlesen. Und er wird jetzt hier auch gleich an der Leinwand in der Übersetzung nach Schlachter 2000 erscheinen. Ich lese aus dem ersten Buch der Bibel, Genesis, im zweiten Kapitel, die Verse 18 bis 25. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um sie zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Wir befinden uns aktuell in einer Predigtreihe über das erste Buch der Bibel. Vor 4 Wochen haben wir die erste Predigt dazu gehört, wie Gott die Welt schafft, wo beschrieben steht, dass Gott, der Schöpfer, der uns in der Bibel offenbart ist, derjenige ist, der alles geschaffen hat. Dann haben wir die nachfolgenden Verse ab Vers 26 im ersten Kapitel, wo wir letzte Woche die Predigt zu hatten, wo es darum geht, so einen Überblick zu bekommen: Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Mit welchem Zweck? Und wie hat er das im Groben gemacht? Und der Fokus noch einmal wiederholt: Der Mensch ist im Ebenbild von Gott geschaffen, also in seinem Wesen Gott gleich empfunden als einziges Geschöpf, als Mann und Frau zusammen als sein Ebenbild. Das sei hier nochmal wichtig zu erwähnen. Beide zusammen, Mann und Frau, werden im ersten Kapitel als zusammengehörig als das Ebenbild von Gott beschrieben. Und jetzt haben wir hier diese Verse 18 bis 25 im zweiten Kapitel. Die machen sowas, ich würde mal sagen, die gehen so wie mit einer Lupe ein bisschen in diese Szene nochmal rein. Es ist nicht etwas anderes, es ist von dem gleichen Autor. Es ist auch nicht eine Verdrehung dessen, was da geschrieben ist, sondern es ist eine, ich würde mal sagen, eine Lupenansicht, wo Gott nochmal ins Detail, oder wo hier der Schreiber Mose nochmal reinschreibt ins Detail, was ist denn bei dieser Schöpfung vom Menschen, Mann und Frau, der eigentliche Sinn gewesen? Was ist der Zweck von dem, was da passiert ist? Und dieser Abschnitt ist quasi mit diesem ersten Vers überschrieben: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das leitet das ein. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, und das ist auch mein erster Punkt: Der Mensch ist als Beziehungswesen geschaffen. Wir sind nicht geschaffen, um alleine als Mensch schon Sinn zu haben oder alleine fertig zu sein, sondern der Mensch ist als Beziehungswesen geschaffen. Er ist füreinander geschaffen. Und Gott sagt als erstes über den Menschen: Es ist nicht gut, dass er alleine sei. Und dann kommt diese etwas verwirrende Szene, wo Gott dem Menschen die Tiere, die er bereits geschaffen hatte, sowie vorstellt und fragt, ob er ihnen nicht einen Namen geben könnte. Das ist wie seine Aufgabe, wie sein Job am Anfang. Und Dazu ist wichtig zu wissen, dass früher das schon immer so war, dass man Dingen, auch Menschen und Tieren und Gegenständen einen Namen gegeben hat. Und das war nicht wie heute. Heute sagen wir, also ich habe zwar auch auf die Bedeutung bei der Namen meiner Kinder geachtet, aber in erster Linie haben wir schon auch gedacht, das muss schön klingen. Das war jetzt nicht immer so, sondern in der meisten Zeit der Geschichte haben Menschen Namen gegeben, um etwas auszudrücken. Im arabischen Kontexten gibt es das heute noch so, dass Menschen, wenn sie älter werden, nochmal einen zweiten Namen kriegen oder einen Spitznamen, der dann aber der Rufname ist, der mehr eine Beschreibung dessen ist, was dieser Mensch ist. Und so sollte auch der erste Mensch, sollte Adam den Tieren einen Namen geben, der etwas über das Tier aussagt. Ich sag mal, da ist ein Schmetterling vorbeigekommen und er hat ihn vielleicht schöner Flieger genannt oder sowas. Diese Namensgebung ist eher etwas wie ein Beziehungsaspekt, zu sagen, wie beurteile ich das, was Gott dort gemacht hat. Und das war die Aufgabe des Menschen. Ich finde ein ziemliches Privileg, dass der Mensch entscheiden durfte, wie bewerte ich oder wie formuliere ich jetzt das, was Gott dort geschaffen hat. Und dann war aber keiner dieser Namen irgendwie gleichwertig oder ein Gegenüber. Alles, was Adam da über diese Tiere gesagt hat, war nicht so wie, mit dem könnte ich jetzt so richtig ein Gegenüber haben, sondern es war alles etwas, wo er sagte, es fand sich kein Gehilfe für ihn. Und das Wichtige, was hier zu verstehen ist, das ist keine Überraschung für Gott gewesen, sondern das Tier war nie als ein Gegenüber für den Menschen geschaffen. Die Tiere waren ja schon da, als Gott Adam diese Aufgabe gibt. Und trotzdem sagt er, es ist nicht gut, dass er allein ist. Das heißt, dieses er ist allein wird gesagt, obwohl dort Tiere sind. Das heißt, hier geht es um einen Aspekt, dem Mensch fehlt etwas, wenn er nur Tiere hat. Das war Gott schon ganz klar. Aber durch diese Aufgabe wurde es auch dem Menschen ganz bewusst. Ein Tier kann kein Gegenüber sein. Und mir ist wichtig, dass wir das heute auch wieder verstehen, in einem Kontext, in der wir Tiere zu manchmal auch etwas anderem erheben. Ein Tier kann niemals ein echtes Gegenüber sein. Und manche Menschen machen aus Tieren ein Gegenüber. Klar, das Tier ist uns am ähnlichsten, wir sind nicht dem Baum ähnlich, sondern die Tiere, zu denen haben wir schon so etwas wie eine Beziehung, dass sie uns in irgendeiner gewissen Form ähneln. Aber sie sind uns nicht gleich. Und wenn wir uns das mal an einem anderen Beispiel verdeutlichen, dann wird uns das eigentlich ganz schnell klar. Stell dir vor, da ist eine Familie, Mutter, Vater, Kind. Und der Vater stirbt jetzt und das Kind lebt alleine mit der Mutter. Und jetzt fängt die Mutter an, weil sie keinen Partner hat, plötzlich mit dem Kind über alle ihre Sorgen, Nöte und Ängste zu reden. Erzählt ihrem Kind, dass sie nicht weiß, wie sie die Wohnung weiterfinanzieren soll, dass sie jetzt das Haus verkaufen muss. Sie erzählt ihrem Kind, dass sie so oft einsam ist und gar nicht weiß, wie sie das alles bewältigen soll. Spätestens jetzt müsste doch jedem klar sein, das ist zutiefst ungesund. Ein Kind kann kein Gegenüber für einen Erwachsenen sein. Damit schaden wir, damit zerstören wir Kinder, wenn wir ihnen eine Rolle geben eines Erwachsenen. Und das sollte jedem hier klar sein. Das ist eine Verdrehung, wo wir einem Kind etwas zumuten, was es nicht tragen kann. Es gibt Gespräche, die sind für Erwachsene geeignet. Meine Frau und ich machen das sogar so manchmal, dass wir dann die Gespräche, die nicht für Kinder geeignet sind, auf Englisch führen, damit sie die Kinder nicht verstehen, weil wir sie nicht immer auf später verschieben können. Aber es gibt Gespräche, wie zum Beispiel unsere Sorgen und Nöte, die sind nicht für Kinder geeignet. Und bei diesem Beispiel von Kind und Erwachsenen fällt uns das total einfach eigentlich zu verstehen, dass ein Kind nicht ein gleichwertiges Gegenüber für einen Erwachsenen sein kann. Wie viel weniger denn ein Tier? Ein Tier ist doch noch viel weniger ein Beziehungspartner, ein Gegenüber als ein Kind. Eigentlich müsste jedem sofort logisch und klar sein, ein Tier kann nicht denken wie du, ein Tier kann nicht fühlen wie du, ein Tier kann sich auch nicht verhalten wie du. Also kann ein Tier auch kein Gegenüber sein. Und deswegen sagt Gott hier, ich brauche für den Menschen ein Gegenüber. Und jetzt sagt er hier eine Gehilfin, das ist jetzt im Deutschen ein bisschen ein schwieriges Wort, gebe ich zu. Aber wir müssen verstehen, was das für ein Wort ist. Das Wort Gehilfin kommt nur 16 Mal in der Bibel vor. Zweimal davon wird es hier für die Frau benutzt. Dreimal ist es für so eine kriegerische Unterstützung, wo nicht ganz klar ist, es ist eine gleichwertige Partei. Und einmal für einen starken Kämpfer oder Retter. Aber 10-mal in der Bibel wird dieses Wort für Gott benutzt, dass Gott unser Helfer ist. Und im Deutschen liest sich das ein bisschen schwierig, weil da dann Helfer steht und bei der Frau steht Gehilfin. Aber das ist das gleiche Wort. Und wenn wir dieses Wort mal so verstehen, wo das eigentlich herkommt und was damit sonst in der Bibel bezeichnet ist, merken wir schnell, das kann nicht irgendwie so eine Unterstützungskraft sein. Nicht irgendwie sowas wie jemanden, den ich rumkommandiere oder jemanden, den ich wie Dreck behandle. Nein, wenn wir merken, dieses Wort wird eigentlich am häufigsten für Gott benutzt, merken wir, das ist mindestens mal ein gleichwertiges Gegenüber. Deswegen heißt es, ein Ebenbild ist Mann und Frau zusammen. Und wenn wir uns den Kontext mal anschauen, in den das reingeschrieben wurde, in einen Kontext, in dem Männer viele Frauen haben durften, andersrum nicht, in deren Frauen oft wie Sklavinnen behandelt wurden, schreibt eigentlich Gott hier etwas komplett Revolutionäres. Er schreibt, die Frau ist gleichwertig oder vielleicht sogar braucht der Mann die Frau, weil ihm etwas fehlt, was die Frau hat. Wir brauchen jemanden, der unsere Schwäche ausgleicht. Und die Frau hilft dem Mann, ich habe da letzte Woche mehr zu gesagt, in jedem Menschen steckt die Eigenschaft Gottes drin. Gott hat Eigenschaften in jeden Menschen gelegt und einen Teil seiner Eigenschaften hat er in den Mann reingelegt und einen Teil hat er auch in die Frau reingelegt. Und der Mann braucht die Frau, um einen Teil von Gottes Charakter zu verstehen und auch zu erlernen. Und ich möchte diesen Kontext auch ein bisschen weiter spannen als nur die Ehe. Vielleicht sitzt du hier und hast keinen Partner und das ist nicht das Drama der Welt. Aber du brauchst einen Schwächenausgleicher. Es geht nicht nur darum, dass du einen Partner brauchst, sondern du brauchst andere Menschen. Du brauchst Leute, die deine Schwächen ausgleichen, die dich ergänzen und von denen du erlernen kannst, was dir noch fehlt von dem umfassenden Charakter Gottes, damit du ihn erkennen kannst. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Und jetzt möchte ich vor allen Dingen die Leute hier ansprechen, die vielleicht vom Charakter her eher so sind, dass sie denken, ich schaffe das alleine. Ich bin so jemand, der braucht keine Menschen. Solche Leute sollten jetzt genauer zuhören. Die sagen, am liebsten mache ich alles alleine und ich kriege das auch ganz gut hin, wenn ich es alleine mache. Dann sei dir bewusst, du brauchst andere Menschen. Du brauchst Menschen zum Teilen. Von Freude, von Leid und Sorgen. Du brauchst andere Menschen, auch um dich selber erkennen zu können. Denn nur im anderen erkenne ich, wer ich eigentlich selber bin. Du brauchst Menschen als Helfer, auch wenn es dir oft nicht bewusst ist. Denn alleine sind viele Dinge nicht bewältigbar oder kaum ertragbar. Und wenn du hier sitzt und denkst, mir ist eigentlich dieses Defizit schon sehr bewusst und mir ist klar, dass ich einsam bin und du leidest an deiner Einsamkeit, dann möchte ich dir diesen Punkt weitergeben, zu sagen, wir brauchen Menschen als Aufgabe. Sieh andere Menschen nicht als nur die Leute, die dafür da sind, dein Defizit, deine Bedürfnisse zu stillen, sondern denk darüber nach, vielleicht ist diese Einsamkeit eine Chance von Gott, andere Menschen zu segnen. Denn jeder Mensch braucht eine Aufgabe und er braucht auch andere Menschen als Aufgabe. Manche haben das ganz natürlich, ihre eigenen Kinder oder die Eltern, die sie pflegen oder was auch immer. Aber es gibt nichts, das ist mir ganz wichtig zu sagen, Bedeutsameres, als wenn wir eine Aufgabe von Gott kriegen, die als Ziel einen Menschen hat. Weil das ist das, was uns wirklich Befriedigung gibt. Wenn wir nur etwas bauen, aber es guckt niemand an, sondern ich kann mich nur alleine daran erfreuen, dann merken wir schnell, ist nicht so cool. Die Kinder sind da ganz stark drin. Die Kinder, wenn sie irgendwas gebaut haben aus Lego oder sonst was, dann rennen sie natürlich immer sofort zu Mama und Papa und sagen, hier, guck mal, das habe ich gebaut. Weil wir wollen, Leute, wir wollen, dass andere Menschen daran teilhaben, an dem, was wir geschaffen haben. Und deswegen, wenn du merkst, du hast Einsamkeit, guck, dass das eine Aufgabe wird. Eine Aufgabe, wo du siehst, andere Menschen haben vielleicht auch Bedürfnis, haben vielleicht ein Problem. Es gibt so viele Leute, die sich einen Babysitter wünschen oder einen Gesprächspartner oder so viele Leute, die andere Menschen gebrauchen könnten, gerade hier in der Gemeinde. Und vielleicht ist es gerade deine Aufgabe, deine Einsamkeit nicht darin zu bewältigen, zu sagen, kommt zu mir und füllt meine Bedürfnisse, sondern ich helfe jemanden und als geistliches Benefit kommt raus, dass ich nicht mehr so einsam bin. Wir brauchen Menschen, um uns weiterentwickeln zu können. Viele Eigenschaften, die Gott ähnlich sind, wie Kompromissbereitschaft, können wir nur durch andere Menschen erlernen. Das, was uns wirklich Gott ähnlicher macht, sind oft nicht unsere Erfolge, nicht das, was wir geleistet oder geschafft haben, sondern dort, wo wir gelernt haben, mit anderen Menschen uns zu arrangieren, Konflikte zu bewältigen und eigentlich erst dadurch die Friedfertigkeit oder andere Eigenschaften Gottes zu erlernen. Und wir brauchen natürlich Menschen, um uns zugehörig zu fühlen, wodurch diese Gemeinde natürlich einen Teil dazu beitragen kann. Aber wir brauchen nicht nur Menschen, wir brauchen auch Gott. Wir brauchen unbedingt jemanden, der über uns steht. Wir brauchen jemanden, der uns am Ende sagen kann, das hast du gut gemacht. Das, was Menschen über uns aussagen, das ist oft so wie so ein Haschen nach Wind. Ja, der Gleiche, der dir erst sagt, wie toll und schön und großartig du bist, vernichtet dich im nächsten Moment mit seinen Worten und all das, was er aufgebaut hat, ist wieder zerstört. Gott ist anders. Gott ist jemand, der zu dir sagt, ich habe dich gut gemacht. Das ist eine Wahrheit, die wir aus der Bibel lesen können, die er über jeden Menschen ausspricht. Er hat dich gut gemacht und Gott ist stetig, Gott ist kontinuierlich, der ändert seine Meinung nicht. Und das ist etwas Großartiges, weil Menschen sind so wankelmütig, Menschen sind so veränderbar, Menschen sind sowas von nicht treu und stetig. Aber der Gott, den wir haben, der ist treu und stetig. Wir haben sein Wort, das hat sich nicht verändert. Sein Wort ist immer das Gleiche geblieben. Das ist Wahnsinn, wer sich damit beschäftigt, wie damals die Bibel oder die Grundtexte abgeschrieben wurden, mit welcher akribischen Genauigkeit das vollzogen wurde. Gottes Wort hat sich nicht verändert und wir haben etwas, was uns zeigt, wie unser Gott ist. Unser Gott verändert sich nicht und der liebt uns, das hat er uns zugesagt, und das ändert sich nicht. Und erst gemeinsam können wir was erreichen. Wir brauchen die Menschen, wir brauchen andere, weil ohne Gemeinschaft, ohne gemeinsam etwas zu entwickeln, nichts passieren kann. Lasst uns darin sehen, in all dem, was ja auch andere Menschen gemacht haben, wie andere Menschen uns gesegnet haben. Wenn ich an meinen Job denke, dann könnte ich nichts von dem, was ich den ganzen Tag tue, machen, ohne dass andere Menschen bereits ihren Teil gemacht hätten. Der Stuhl, auf dem ich sitze, den hat jemand designt, den hat jemand hergestellt. Der PC, an dem ich sitze, die Programme, die ich nutze, die hat jemand programmiert. Viele Menschen, tausende von Menschen haben Arbeit getan, wodurch ich jetzt meine tun kann. Lasst uns auf das schauen, wo Gott Segen durch andere zu uns wirkt. Und ja, manchmal ist es herausfordernd mit anderen Menschen. Andere Menschen sind zu dominant, zu stetig, zu sprunghaft, zu schluderig, zu akkurat. Wir finden immer irgendwas, was uns am anderen stört. Und in der Gemeinde, wo man vielleicht ein bisschen enger zusammenarbeitet, kann das umso herausfordernder werden. In 1. Korinther 12, Vers 12 wird die Gemeinde beschrieben als eine Gemeinde von vielen Gliedern. Und dort wird betont, dass es die Unterschiedlichkeit selbst ist, die wir brauchen. Und manchmal ist es genau das, was uns nervt an anderen, die Unterschiedlichkeit. Dass wir merken, jemand ist nicht wie ich und das ist das, was mich besonders stört. Aber anders ist erstmal neutral. Also nur weil ich nicht richtig Schwäbisch reden kann, ist das erstmal neutral. Auch wenn sich das falsch anhört und schwierig nachzuvollziehen ist, aber es ist erstmal neutral. Sieh den anderen als jemand, der dein Leben bereichern kann. Dass es nicht nur ein Ertragen ist, sondern sehen, was Gott Gutes in ihn gelegt hat. Vor vielen Jahren habe ich einer meiner ersten Predigten gehalten und da kam nach der Predigt jemand auf mich zu und hat mich so richtig vernichtet mit seinen Worten. Also er hat quasi alles zerrissen, was ich gesagt habe. Er hat mir einen Vortrag darüber gehalten, was ich alles falsch und unbiblisch gemacht habe. Und ich war echt ein bisschen geknickt nach dieser Predigt und ich hatte damals so einen Mentor, also jemand, der quasi mir Feedback gegeben hat, einen älteren Pastor, der hat mich unterstützt und mich angelernt. Und dann hat er gesagt, ja, hör nicht auf den, der meckert immer, der muss an jeder Predigt was aussetzen, der muss immer schlecht reden. Und ich habe dann abends darüber nachgedacht und dachte, ja, ich kann es jetzt einfach verwerfen. Aber irgendwie lässt es mich nicht los, was er gesagt hat. Und ich kann euch sagen, das war eins der hilfreichsten Feedbacks, was ich je bekommen habe. Weil vieles von dem, was er gesagt hat, war einfach wahr. Ja, es stört uns manchmal die Art von Menschen und man kann auch Dinge seelsorgerlicher sagen. Aber lasst uns nicht nur daran gucken, was uns stört, sondern lasst uns gucken, vielleicht hat ja Gott auch durch diese Person, die mich gerade nervt oder die mich verärgert oder verletzt hat, gesprochen. Vielleicht hat Gott gerade diesen Mann, wie das damals bei mir war, hergesandt, damit er einen Grundstein legt für meine weiteren Predigten, damit ich nicht immer wieder die gleichen Fehler mache. Ich habe mich gefragt, warum stören uns eigentlich andere Menschen so arg? Warum ist es so, dass wir uns so aufreiben an anderen Menschen? Und vielleicht findest du dich in irgendwas wieder. Vielleicht störst du dich an anderen Menschen, weil sie wie ein Spiegel für dich sind. Sie tun, was du selber unterdrückst, aber vielleicht gerne tun würdest. Vielleicht magst du jemanden nicht, weil er deine Rolle in der Gruppe einnimmt, die Rolle, die du gern hättest. Vielleicht auch ganz allgemein, weil du so gerne so wärst wie der andere. Oder noch allgemeiner, weil du ihn beneidest. Vielleicht trifft der andere auch nur in eine von deinen Schwachstellen rein. Dein Bedürfnis, dass du dich gerne groß und wichtig fühlst und durch diese Person fühlst du dich in deiner Rolle angegriffen. Und vielleicht hast du auch einfach eine Erwartung an die andere Person, die diese nicht erfüllt, wie Dankbarkeit oder Aufmerksamkeit, die sie dir nicht gibt. Denk mal drüber nach, diese Dinge sind nur Anregungen, um mal drüber nachzudenken. Vielleicht ist das, was mich an dem anderen stört, gar nicht der andere, sondern nur Themen in meinem eigenen Herzen, die ich bearbeiten muss. Und nimm es als Chance, das, was dich stört, drüber nachzudenken. Vielleicht gibt es etwas, was Gott an mir verändern möchte. Das heißt es, nicht den Splitter im Auge des anderen zu sehen, sondern den Balken aus dem eigenen zu ziehen. Der zweite Punkt. Mann und Frau sind füreinander geschaffen, oder wir sind füreinander geschaffen, die Verse 21 bis 24. Gott entnimmt dem Mann hier eine Rippe in dieser Szene und bildet daraus die Frau. Es ist nicht in erster Linie relevant, ob das jetzt physisch gesehen so war, auch wenn ich das nicht abstreiten möchte, kann man das gut vorstellen. Aber das eigentlich Wichtige an dieser Szene ist, was die Aussage von Gott dahinter ist. Gott möchte damit sagen, dass die Frau ein Teil vom Mann ist. Dass die beiden eng verwoben sind miteinander. In 1. Korinther 11, Vers 12 wird das dann sehr deutlich. Da sagt Paulus, dass die erste Frau vom Mann ist und alle weiteren Männer sind von der Frau. Aber beide sind von Gott. Damit sagt Paulus ganz deutlich, hier soll es nicht darum gehen, einen Streit zu entfesseln, wer war zuerst oder wer ist wichtiger. Das gab es so oft in den Kulturen, in der Geschichte, dass man versucht hat zu sagen, das Geschlecht ist wichtiger oder das Geschlecht ist wichtiger. Aber die Bibel macht hier eins ganz klar, keiner ist wichtiger, sondern beide sind von Gott, beide sind gleichwertig und beide sind aufeinander hin geschaffen worden. Und es ist natürlich das Umgedrehte, wie das, was ich gerade erwähnt habe, was wir im Leben kennen, dass der Mann von der Frau kommt. Und vielleicht genau deshalb, damit wir erkennen, beides ist eigentlich von Gott und beides ist gleich wichtig. Die Rippe wurde entnommen als Zeichen der Unvollständigkeit. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn du keinen Partner hast, dass du in dem Sinne unvollständig bist, sondern fass es allgemeiner, es gab damals ja nur einen Menschen. Du brauchst andere Menschen, um vollständig zu werden. Und warum entnimmt Gott gerade die Rippe? Das habe ich mich länger gefragt. Ich habe viele Kommentare dazu gelesen. Das Schlüssigste für mich war, wenn er was anderes genommen hätte, hätten wir da Blödsinn draus gemacht. Hätte Gott die Hand genommen, hätten wir gesagt, ja, die Frau ist da, um für den Mann zu schaffen. Hätte Gott den Fuß genommen, dann hätten wir gesagt, ja, die Frau ist da, um dem Mann Besorgungen zu geben, ja, damit sie einkaufen geht oder sowas. Hätte Gott den Kopf genommen, hätten wir gesagt, gut, jetzt brauche ich nicht mehr denken, die Frau denkt für den Mann. Die Rippe ist nah am Herzen. Ich glaube, das ist das Ganze, was hier gesagt werden soll. Gott nimmt einen Teil, der nah am Herzen ist. Die Rippe beschützt das Herz. Und ähnlich ist es doch damit. Die Frau beschützt das Herz des Mannes. Denn wenn wir uns die Geschichte angucken von Machthabern, denen fehlt genau diese Eigenschaft. Die großen Machthaber, die wir dieser Welt sehen, die sind kaltherzig. Und denen fehlt genau diese Eigenschaft Gottes, Liebe für andere Menschen empfinden zu können. Und ich würde mal behaupten, dass das die Stärke der Frau ist. Erst diese Unterschiedlichkeit bereichert uns, dass wir eben nicht gleich sind. Deswegen hat Gott die Ehe als Mann und Frau geschaffen, weil diese Unterschiedlichkeit erst eine Ehe vollkommen macht. Gleichartigkeit ist nicht bereichernd. Ja, in manchen Ehen wirkt es manchmal so, wenn man alles gleich sieht, alles gleich denkt, alles gleich macht, es klingt wie eine ganz einfache Ehe. Aber erst die Unterschiedlichkeit bereichert uns. Vor einigen Jahren habe ich in einer Gemeinde gearbeitet in Duisburg und die Duisburger Gemeinde war sehr anders vom äußeren Bild. Dort war der Großteil gemischt, ich würde sagen, sehr unterschiedliche Kulturen, sehr unterschiedliches Milieu, ich würde sagen, von arm bis reich war alles dabei. Und das, was ich so spannend fand an dieser Gemeinde ist, das hat sie unglaublich bereichert. Wir hatten Kongolesen, Tamilen, wir hatten Sinti. Und ja, manche Leute denken, oh, sowas ist nervig, solche Unterschiedlichkeit, ja. Wir hatten immer wieder die Gleichen, die eine halbe Stunde zu spät zum Gottesdienst kommen. Das ist so. Und wir hatten immer die Gleichen, die in der Predigt reinrufen. Das gab es dort auch. Aber was es total cool gemacht hat, ist gerade auch, selbst die Reinrufer manchmal, das hat es so unterschiedlich und bunt gemacht. Das war wirklich schön. Wir hatten einen Mann, einen Sinti, der hat dann immer Lieder in seiner Sprache gesungen und auf der Gitarre begleitet. Eine ganz andere Art der Musik, die wir uns so gar nicht vor, also die meisten nicht kennen, würde ich mal sagen. Und es war total bereichernd, dass diese Buntheit der Gemeinde unglaublich viel Segen gebracht hat. Erst die Fülle macht uns reich. Und wenn du daran denkst, wie du bist, was du mitbringst in diese Gemeinde, Gott hat die Fülle in dich hineingelegt. Gott hat dich extra so geschaffen, wie er dich geschaffen hat, damit du einen Beitrag für diese Gemeinde leisten kannst. Und wir denken immer schnell an Aufgaben und an Begabungen, aber das ist nicht die erste Linie, worum es geht, sondern es geht darum, dass du mit deinem Charakter, mit deiner Person Teil der Gemeinde bist. Das bereichert die Gemeinde, denn viele der Eigenschaften, die wir mitbringen, sind in erster Linie erstmal keine Aufgabe, sondern es ist ein Wesen, was du der Gemeinde mitgibst. Und gerade in Hauskreisen sieht man sowas dann ganz deutlich. Wenn die unterschiedlichsten Leute da zusammenkommen, mein Hauskreis damals in Duisburg, der war von 17 bis 60 oder 70, das war so bereichernd, wenn Leute dort ihren Input gegeben haben, zu sagen, was sie zu der Bibelstelle denken und man hat halt nicht schon ein Milieu, was ähnlich denkt, sondern man hat den einen, der das aus einer sehr fast kindlichen Perspektive betrachtet und dann hat man hohe Akademiker und was auch immer gehabt und gemerkt, wie das ein buntes Bild macht. Diese unterschiedlichen Aussagen, diese verschiedene Denkweise. In dem Vers heißt es hier, und er wird Vater und Mutter verlassen und einer Frau anhängen. Kurz zu diesem Vater und Mutter verlassen möchte ich nur ein paar wenige Worte sagen. Wenn du am Anfang deiner Ehe bist oder auf die Ehe zugehst, mach dir bewusst, dass das wirklich ein biblisches Konzept ist. Vater und Mutter verlassen, um einer Frau anzuhängen. Oftmals wird das ignoriert, dass das ein Auftrag ist. Gerade im ersten Ehejahr wäre meine starke Empfehlung, sich auch ein Stück weit zu lösen von Eltern und Schwiegereltern, um eine eigene geschlossene Einheit zu werden. Das ist nicht ein, man soll sich generell von seiner Familie abkapseln, gerade wenn man dann wieder Kinder hat und sowas, wird das Besonders wichtig, dieser Kontakt. Aber am Anfang muss eine Ehe sich erstmal bilden, muss sich erstmal formieren zu etwas Eigenem, zu diesem Einfleisch. Und dazu ist wichtig, dass man nicht noch zu seiner Mutter hingeht und für sich kochen lässt oder die Wäsche waschen lässt, sondern dass man eine Einheit wird, die erstmal unabhängig wird von den Elternhäusern. Sie sind ein Fleisch. Jesus greift diesen Vers auf, der hier steht. Ich lese mal vor, Matthäus 19, 3 bis 6. Da taten Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf? Und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus begründet in diesem Vers die Ehe und sagt, das, was Gott zusammengefügt hat, ist jetzt ein Fleisch. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, etwas zusammengefügtes, ein Fleisch, das kann man nicht einfach so trennen. Das kann man nur zerreißen unter viel Schmerz und viel Wunden. Gott hat das zusammengefügt und der Mensch soll es nicht trennen. Ich glaube, der Auftrag ist klar. Und in 1. Korinther 6, Vers 16 greift Paulus diesen Vers nochmal auf und sagt damit, deswegen könnt ihr auch nicht so lapidar mit dem Thema Sex umgehen. Ihr könnt nicht einfach, wie es heute modern, vor allen Dingen in Großstädten ist, sagen, hey, ich führe eine offene Beziehung oder solange wir beiden uns abgesprochen haben oder was auch immer. Nein, der Sex gehört in die Ehe. Dort exklusiv. Nicht bevor man verheiratet ist und nicht während man verheiratet ist mit irgendjemand anders. Und nur zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist die Exklusivität, die Gott vorgesehen hat. Und in Epheser 5, 31, Vers 32, da nimmt Paulus dieses Bild, was hier gebraucht ist, und überträgt es sogar noch weiter und sagt, diese enge Beziehung, dieses Ein-Fleisch-Werden, das ist das, was passiert, wenn wir mit Gott eins werden. Er deutet es auf Christus. Das bedeutet, wir werden unzertrennbar, unverrückbar eins mit Gott, wenn wir ihn annehmen, wenn wir ihm unseren Schöpfer, unseren Erlöser und Erretter sehen, erkennen, dass wir ihn brauchen zu unserer Sündenvergebung, dann werden wir eins mit ihm, was uns untrennbar mit ihm verbindet. Ein letzter Punkt. Die Beziehungen im Garten Eden waren perfekt. Der letzte Vers, Vers 25, und die beiden waren nackt und schämten sich nicht. Es gab keine Scham. Es gab auch keine Vertrauensbrüche im Generellen. Nichts musste zurückgehalten werden. Nichts musste man verheimlichen. Und in der Ewigkeit, wenn wir einmal bei Gott sein werden, wenn wir auf ihn vertrauen als unseren Retter, dann werden wir einmal in der Ewigkeit auf der neuen Erde bei ihm sein und wieder in einem Garten ähnlichen Zustand, nur noch besser, mit Menschen, die nicht mehr sündigen, in einem perfekten Zustand zusammen sein. Und dort werden wir sein wie nackt. Wir werden jedem vertrauen können. Man sagt ja auch, wenn ein Wolf im Dunkeln im Wald einen anderen Wolf trifft, dann denkt er, ein Wolf. Wenn ein Mensch im Dunkeln im Wald einen anderen Mensch trifft, dann denkt er, oh, ein Mörder. Wir Menschen vertrauen uns einfach nicht. Wir Menschen denken immer sofort das Schlechteste. Wir denken an das Übel, was der andere tun könnte. Und das ist ja auch der Grund für die ganzen Kriege und so weiter. Ich denke, der könnte mir was Böses tun, deswegen schieße ich schon mal. Wir misstrauen uns. Und in der Ewigkeit, auf der neuen Erde, dort wird es anders sein. Dort werden wir einem fremden Menschen begegnen und denken, wow, mal gucken, was Gott Spannendes in den hineingelegt hat. Ich freue mich schon, ihnen gleich zu begegnen. Dort wird kein Misstrauen mehr sein. Dort wird kein Geheimhalten mehr sein müssen. Und die Realität ist leider so anders. Wir können nicht ehrlich sein. Kannst du deinem Chef alles sagen? Kannst du in Gruppen genauso sein, wie du bist? Oder hast du eine Rolle, weil du die Anerkennung brauchst? Oder hast du Angst, so zu sein, wie du bist, weil du denkst, das könnte mich jemand nicht mögen? oder weil du denkst, dass du so sein musst, wie du dich gibst. In der Familie kannst du die Dinge nicht sagen, die du sagen möchtest, weil du schon weißt, was da für Reaktionen drauf kommen werden. Und soziale Medien, ganz ehrlich, die sind, gerade dieses Social Media ist Gift. Es ist einfach nur Gift. In der Welt der Selbstdarstellung, der digitalen sich präsentieren und allen anderen nur zeigen, was toll läuft im Leben. Wir sind in einer Gesellschaft angekommen, wo jeder nur noch das von sich preisgeben möchte, was gerade toll läuft. Kannst du zugeben, wenn es im Finanziellen nicht so rund läuft? Ich kenne immer nur Leute, die an der Börse gewinnen. Ist komisch, oder? Ich kenne auch irgendwie nur Lottogewinner, ne? Nicht welche, die seit 30 Jahren spielen und immer nur verloren haben. Man erzählt immer nur von den Erfolgen. Das ist die Realität. Wir vertrauen uns nie ganz und durch Verletzungen, durch Enttäuschungen und durch Angst bauen wir Schutzschilde auf, durch die wir nicht ehrlich sind, durch die wir zurückhalten und anderen nicht vertrauen. Und ich glaube, das wird auch in dieser Welt nie ganz abgebaut werden. Aber ist es nicht schön, dass wir eine Ewigkeit haben, wo das nicht so ist und das noch viel schönere ist? Wir können auch jetzt schon ehrlich sein bei unserem Gott. Wir haben einen Gott, der absolut vertrauenswürdig ist. Ein Gott, der das Wissen, was alles ist, er weiß alles über dich und das Wissen, was er über dich hat, benutzt er nicht gegen dich. Noch einmal, Gott weiß alles über dich und er nutzt dieses Wissen nicht gegen dich. Und das heißt, du kannst ihm vollkommen vertrauen. Der Schöpfer weiß sowieso jedes Detail über dich. Der, der diese Welt geschaffen hat, Himmel und Erde, der selbst in Menschenform auf diese Erde gekommen ist, in Jesus Christus und gesagt hat, er stirbt für das, was ich im Geheimen tue, für das, was Böses in meinem Leben ist. Das ist das Evangelium. Jesus stirbt für meine Schuld und versöhnt uns somit mit Gott wieder. Ist das nicht das schönste Wissen, was wir haben können? Wir haben einen Gott, der sagt, ich weiß alles über dich. Ich kenne dich zutiefst, deine tiefsten Abgründe und schlechten Gedanken, deine unaufrichtige Motivation und ich liebe dich trotzdem so sehr, dass ich selbst auf die Erde komme in Jesus Christus, um für dich zu sterben. Diesem Gott können wir vertrauen, dem können wir alles anvertrauen. Er benutzt das Wissen nicht gegen uns. Und bei Kindern ist es manchmal genauso, sie versuchen einem gerade im kleinen Alter irgendwas zu verheimlichen und wenn sie irgendeinen Quatsch gemacht haben, dann kommen sie zu einem und oft gerade bei den Kleineren weiß man noch genau, das stimmt nicht. Und bei Gott ist es viel mehr so, wir brauchen nicht zu ihm kommen und sagen, ja, das habe ich aber gut gemeint oder sowas. Bei ihm können wir ganz ehrlich sein, bei ihm können wir genau so zu ihm kommen, wie wir sind. Und wir brauchen uns nicht verstecken, wir brauchen niemand sein, der wir sind. Wir brauchen keine langen Gebete, wir brauchen keinen Heiligenschein, keine besondere Kleidung, gar nichts brauchen wir bei Jesus. Wir brauchen noch nicht mal ein tolles Leben. Die größten Versager gefühlt, die Jesus damals finden konnte, hat er zu seinen Jüngern gemacht. Wie viel mehr wird er nicht uns genauso behandeln? Bei Jesus und bei Gott dürfen wir sein, wie wir sind. Und wenn du das noch nicht erfahren hast, dass du aus dieser Kraft heraus leben kannst, dass du in diesem Vertrauen zu ihm leben kannst, dass er dich kennt und liebt, so wie du bist, zu ihm darfst du so kommen, wie du bist, dann möchte ich dich bitten, dass du das heute für dich klar machst. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, ob du Gott schon dieses Vertrauen entgegengebracht hast, dass er alles über dich weiß und dass du ihm alles bringen kannst und dass er dich liebt und dass er dich in deinem Leben begleiten möchte. Ich möchte noch zum Abschluss beten, wenn kann ich schon nach vorne kommen, und ich möchte dich einfach bitten, dass wenn du das siehst, wenn du das vielleicht auch zum ersten Mal für dich annehmen möchtest, diese intensive Beziehung mit Jesus zu haben, dann bestätige das Gebet mit einem Amen. Danke, allmächtiger Vater, dafür, dass du uns liebst, dass du uns kennst, siehst, wie wir sind. dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns zwar verändern möchtest, aber dass du uns schon so liebst, wie wir sind. Und ich bitte dich, dass du jedem, der heute Morgen durch deinen Geist angesprochen wurde, die Kraft und den Mut gibst, diesen Schritt mit dir zu gehen, dich anzunehmen und zu erkennen, dass es nichts Schöneres gibt, als mit dir zu leben. In Jesu Namen. Amen.